Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Zum Start in diese Folge versetzen wir uns mal in folgende Situation. Du liegst abends im Bett und dein Kopf arbeitet immer noch To-Do-Listen ab. Wer denkt an den Zahnarzttermin, an das Geschenk, an das Meeting morgen und warum hast du eigentlich schon wieder Ja gesagt, obwohl du innerlich längst bei Nein warst? Es geht um Mental Load ist mehr als Stress. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist wirklich dieses ständige es allen recht machen Gefühl und das ist kein Charakterzug. Es kann tatsächlich krank machen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum vor allem Frauen so viel Verantwortung im Kopf tragen, was das mit Körper und Psyche macht und vor allem, wie man da Schritt für Schritt rauskommt. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Zu Gast ist eine der bekanntesten Mental Load Expertinnen Deutschlands bei mir, Laura Fröhlich. Sie ist Autorin, Speakerin und jemand, der Klartext spricht. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Clarissa.
Ich freue mich total, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir jetzt einfach auch vielen Hörerinnen wirklich komplett aus der Seele sprechen. Du wirst es noch besser wissen, du hast ja damit tagtäglich zu tun. Hand aufs Herz, was war denn dein letzter, ich denke das halt schnell mal mit Moment und hast du ihn selbst gemerkt?
Ja, also ganz typisch, nächste Woche steht der Familienurlaub an und in meinem Kopf geistern schon seit bestimmt 2 Wochen die To-Do-Listen. Was muss alles noch besorgt werden? Was packe ich am besten jetzt schon? Wer kümmert sich um die Katze? Und da merke ich schon wieder den Unterschied, dass in einer 5-köpfigen Familie diese To-Do-Liste vor allem in meinem Kopf stattfindet und alle anderen noch so völlig anders unterwegs sind und noch nicht mit dem Kopf im Urlaub.
Ja. Ich kann bestimmt schon allein heute 3 Momente auflisten, wenn man sich das mal so ganz bewusst macht, wo genau das passiert. Also wie so ein Automatismus. Wie stoppe ich das denn? Also gibt es da so einen Punkt, an dem man merkt, okay, warte mal, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr gut, was da passiert, so im Hintergrund?
Also da viele To-Dos und Stress, das kennt ja jeder Mensch. Kritisch ist es vor allem dann, wenn dieses hohe Stresslevel immer zu stabil ist. Also wenn ich die ganze Zeit im Kopf tausende To-Dos jongliere, mich ständig zuständig fühle, zum Beispiel deshalb auch nicht mehr gut Pause machen kann. Ja, ich setze mich kurz hin, trinke einen Kaffee und sofort habe ich wieder Aufgaben im Kopf. Und das ist so ein anhaltender Zustand. Ich fühle mich auch immer so ein Stück weit unter Druck gesetzt und es resultieren daraus wirklich so körperliche Probleme. Also ich schlafe schlecht oder ich fühle mich ständig unter Druck, Kopfschmerzen, Verspannungen und so weiter. Und wenn dieses Gefühl, oh, es ist mir gerade alles zu viel, wirklich lang anhält, sollte man immer vorsichtig sein, weil das wirklich viele Reaktionen mit sich zieht, von der Psyche, aber auch der Körper reagiert. Und das ist dann wirklich auch die mentale Belastung, Mental Load.
Aber wie merke ich das tatsächlich? Ne? Okay, du hast jetzt so ein paar Anzeichen genannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sowas trotzdem für viele erstmal so, ja, okay, das habe ich dann vielleicht mal kurz, aber dann habe ich mich ja erholt und dann geht es mir wieder besser. Ab wann ist denn so dieses langfristige, was du sagst?
Also ich würde vor allem sagen, man kennt ja diesen Satz, wenn ich da nicht dran denke, tut es niemand. Also es ist nicht nur diese Belastung der vielen To-Dos, sondern auch auf die Frage, warum bin ich immer die Person, die in die Verantwortungslücke springt. Und dieses Gefühl vermischt sich dann. Also es ist viel zu tun. Es ist auch so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Warum denke ich da immer dran? Und es ist auch manchmal diese Wut. Ja, was ist denn mit den anderen? Und da, glaube ich, merkt jede Person so ein Stück weit, das habe ich jetzt nicht nur einmal und bin da mal gestresst, sondern das zieht sich durch meinen Alltag. Also dieses Gefühl des Zuviels kombiniert auch mit einer Frustration. Was auch viele Menschen kennen, ist dieses, es sieht gar niemand, was ich so tue. Ja, ich bin die ganze Zeit gestresst, ich habe viel auf der Liste, ich arbeite das alles ab, aber niemand sieht es, weil es eben so unsichtbar ist. Aber alle verlassen sich auch auf mich. Und da spielt auch manchmal noch so emotionale Arbeit eine Rolle. Also nicht nur wirklich die handfesten Aufgaben, die ich eben nicht nur erledige, sondern plane, sondern ich denke auch alle Emotionen mit. Ja, was brauchen die anderen, damit es ihnen gut geht? Was kann ich alles noch organisieren? Da ist irgendwie schlechte Stimmung. Oh, meine Eltern, die wollen, dass ich sie mal wieder wieder Anrufe und ich selber trete immer weiter in den Hintergrund. Ne? Und wer sich jetzt da schon angesprochen fühlt und sagt, das ist etwas, was mir nicht nur einmal so geht, nicht nur zweimal, sondern ständig, da würde ich wirklich von Mental Load sprechen. Und weil du auch gefragt hast, wie kann man das stoppen, ist natürlich eine große Frage und stoppen ist gar nicht so einfach. Aber der erste Schritt ist zum Beispiel zu verstehen, wie ist das gekommen? Warum fühle ich mich so? Endlich hat diese Belastung einen Namen. Also alle, die jetzt zuhören und sagen, genau das ist mein Problem, die gehen schon den ersten Schritt, weil dieses Verständnis für sich und auch die Reaktion, die daraus folgen, ist schon mal ein erster Schritt, um dann langfristig auch wirklich diese Belastung zu mindern.
Jetzt hast du ja zum Beispiel sowas angesprochen wie, dass man schlecht schläft, ne? Oder dass man auch irgendwie schon gar nicht zur Ruhe kommt. Wenn man das jetzt wirklich mal weiterdenkt, was kann denn tatsächlich passieren im Körper, ne? Und welche Krankmacher kann das tatsächlich auslösen, wenn wir diese Dauerverantwortung nicht stoppen? Also wenn das nie Pause macht, wohin? Also wenn wir jetzt mal so ein Worst-Case-Szenario aufmachen, ne? So, was kann passieren?
Also dann fange ich mal mit dem ersten Hammer an, also tatsächlich Erschöpfungsdepression oder Burnout. Wenn wir immer in so einem Stresslevel leben, also die ganze Zeit an, was muss ich heute noch denken? Oh, das darf ich morgen nicht vergessen. Nächste Woche ist Skiurlaub oder Besuch kommt oder oh Gott, das Kind muss dringend zum Zahnarzt, was auch immer. Dann habe ich ja eine ganz hohe Cortisolausschüttung und Stress ist per se jetzt nicht immer was Negatives, aber wenn das immer auf diesem Level bleibt und der Körper gewöhnt sich dran, dann ist dieser Stresszustand der Normalzustand und das macht tatsächlich krank. Und ich sag mal, Erschöpfungsdepression kommt wirklich durch diese viele Arbeit, mentale Belastung. Ich habe ja immer ein krasses Projektmanagement im Kopf, rund um die Uhr. Ich habe ja auch am Wochenende dann oft keinen Urlaub oder gerade auch viele kennen das, selbst im Urlaub plane ich dann den Tagesablauf, was kommt in den Wanderrucksack und so weiter und so fort. Und diese fehlende Sichtbarkeit für diese Arbeit, auch manchmal so ein Abtun, es ist doch nichts oder du arbeitest ja eh nur in Teilzeit, dann kannst du das noch nebenher machen. Und diese mangelnde Wertschätzung und diese fehlende Sichtbarkeit, dann auch oft das Schamgefühl, ich schaffe das nicht alles. Ja, wenn wir das alles zusammenpacken, dann wird schnell klar, dass daraus wirklich eine Erschöpfungsdepression entstehen kann oder ein Burnout, wie wir es auch vor allem im beruflichen Kontext bezeichnen. Also das ist auch so eine Art Worst Case. Man kann sich auch vorstellen, dass dauerhafte Erschöpfung, wenig Schlaf, viele Krankheiten auslösen kann, wenn man dauergestresst ist. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, jetzt nicht nur Mental Load, aber einfach dieser ständige Stress. Und ich fange aber auch mal noch mit kleineren Themen an, die viele Leute kennen, Ohrensausen. Auch so ein Anzeichen, dass der Körper reagiert. Gehäufte Migräne und Verspannungen und so weiter und so fort. Also selbst ich kenne dieses Problem. Ich hatte damals so ein Muskelzittern in den Händen und habe gedacht, oh Gott, was ist mit mir los? Ja, und dann war es wirklich einfach ein hohes Stresslevel und das eben nicht nur punktuell, sondern dauerhaft. Insofern, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und dass Menschen, die davon so betroffen sind, auch verstehen, oh, ich habe da echt eine Belastung, auch wenn es nach außen hin vielleicht heißt, sie oder er hat ja eigentlich nicht viel zu tun.
War das so dieser Moment, wo du richtig gemerkt hast, okay, dieser Dauerstress, das ist jetzt nicht mehr gut, das ist wirklich ungesund mit diesem Zittern? Oder also konntest du es sofort dahin führen oder wie war der Prozess bei dir?
Also ich habe schon gedacht, es ist irgendwie alles ein bisschen zu viel und gleichzeitig habe ich natürlich gedacht, wieso, ich arbeite ja nur in Teilzeit, Anführungsstriche, für alle, die es nicht sehen können. Und ich müsste das doch hinkriegen, die anderen schaffen es auch. Ne? Dann war ich schon beim Hausarzt und habe da erzählt, Schlaflosigkeit, Zittern in den Händen, was ist das nur? Und als der sich dann so meinen Tagesablauf anhörte, sagt er, ja, Frau Fröhlich, Sie haben einfach zu viel Stress. Und auch das hat eingeleuchtet. Ich war auch in so einer Mutterkur, die natürlich toll war, aber richtig geändert hat sich für mich persönlich erst was, als ich von diesem Mental Load gehört habe. Also die Last an alles denken zu müssen. Weil dann habe ich auch verstanden, was müsste sich ändern, ja? Weil irgendwie meine Arbeitsstunden im Beruf zu reduzieren, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Aber diese Denkarbeit im Kopf, die ständig und fortlaufend passiert, dass ich da was ändern muss, das war dann klar. Und deshalb ist es so gut, dass es diese Begriffe wie Mental Load, emotionale Arbeit gibt, dann können wir beide darüber reden, viele hören zu und finden sich darin wieder.
Und wir wollen auch gleich genau auf diese Punkte noch eingehen, ne? Wie, wenn man das dann irgendwie für sich verstanden hat und vor allem auch in erster Linie akzeptiert hat, dass das das ist und dass man es verändern muss, wie man das dann konkret hinbekommt. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den du ja auch ganz hochträgst. Und zwar geht es nochmal zusätzlich um dieses Female People Pleasing, was du ja auch als strukturelle Problematik einordnest. Warum würdest du denn sagen, es bedeutet ja eigentlich, dass viele Frauen vor allem noch dazu dieses People-Pleasing, also dieses es allen recht machen zu wollen, ne, das ja so ganz stark in sich tragen. Warum führt das dazu, dass so viele Frauen wirklich ganz oft sagen, naja gut, dann mache ich das jetzt schnell mal selbst und nehme das den anderen ab?
Ja, das ist wirklich ein strukturelles Problem, weil wir gerade auch schon Mädchen, junge Frauen so in diese Richtung sozialisieren, sich verantwortlich zu fühlen. Also manchmal kennt man das schon in Schulen, dass es heißt, wir setzen hier mal die ruhigen Mädchen zu den etwas chaotischeren Jungs. Also ja. Mädchen wachsen auf mit diesem, ich soll für Frieden sorgen, für Ruhe. Ich soll positiv auf andere einwirken. Mädchen werden eher eingebunden in Alltagsorganisation, Haushalt, Elfenarbeit, sowas wie, ich schreibe der Oma eine Karte, ich besorge ein Geschenk. Also da geht's schon los. Und das können Jungs und Männer später auch nicht per se schlechter, weil sie Männer sind, sondern weil wir eher die Mädchen einbinden und weil wir als Frauen oft in der Gesellschaft spüren, aha, für was werde ich als verantwortlich angesehen? Ja, ich bekomme die WhatsApp mit dem, bringt ihr Nudelsalat mit? Oder gerade auch Mütter kennen das, dass immer noch diese ganzen Kinderthemen vor allem an die Mutter gehen. Es kennen Töchter, dass wer kümmert sich um die Eltern, wenn die krank sind? Werden eher Töchter eingezogen als Söhne? Und das wird dann oft zu einem Problem, weil sich die Frauen so verantwortlich fühlen und es auch so spüren, dass sie das auch von sich selbst erwarten. Ja, und dann ist eben dieses People-Pleasing, ich versuche es allen recht zu machen, ein Phänomen, das auch Männer kennen, aber man kann so sagen, diese weibliche Sozialisation ist eigentlich die perfekte Ausbildung, um eine People-Pleaserin zu werden. Das heißt, ich sorge mich um mein Umfeld, ich kümmere mich um andere und ich sehe gar nicht mehr, dass ich auch Bedürfnisse habe. Und so hängt das Ganze stark damit zusammen, wie wir auf Frauen blicken, was wir von ihnen erwarten, wofür sie sich dann am Ende auch zuständig fühlen. Und dann leiden eben viele darunter, weil kein Wunder, in allen Bereichen müssen sie die Feel-Good-Managerin sein und haben eben diese ganze Denkarbeit auf ihrer Seite.
Ja. Dieser Begriff, den du gerade gesagt hast, so Feel-Good-Managerin, ich glaube, dass viele das auch dann irgendwie, also gerade auch Frauen, ne, vielleicht auch wie eine Ehre sehen natürlich, aber geht ja genau um diese sehr toxische Verbindung dann, ne? Also Mental Load plus People-Pleasing, dass das eben dann auf Dauer krank machen kann, ist halt schon wichtig, nochmal wirklich klar zu benennen. Auch wenn man auch sagen kann, natürlich, ja, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und ich denke, dass sich da auch schon ein bisschen was verändert hat jetzt so im Rückblick, ne? Aber wir sind halt trotzdem noch, würdest du jetzt auch sagen, an dem Punkt, wo gesellschaftlich gesehen das schon noch ein sehr female people-pleasing ist.
Auf jeden Fall. Also das zeigen durchaus auch die Zahlen bei Mental Load, wer da besonders betroffen ist. Also es sind Menschen, die Fürsorgeverantwortung haben, aber ganz insbesondere Frauen. Schlussendlich übernehmen Frauen immer noch weltweit den größten Teil der Fürsorgearbeit und deshalb hängt es eng miteinander zusammen. Und es ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass zum Beispiel emotionale Arbeit, Fürsorgearbeit, das ist eine ganz wertvolle Sache und das tut uns selbst auch gut. Und du hast es so schön angesprochen, problematisch wird es, wenn ich aber für mich selbst nicht mehr einstehen kann, wenn ich ständig in der Verantwortung bin, wenn die anderen erwarten, dass ich das tue, ja, und ich gar nicht mehr sagen kann, Moment mal, nein, ich möchte nicht die Packliste für den Urlaub schreiben oder nein, ich möchte jetzt mal nicht zuständig sein, ständig die Eltern anzurufen, das könnte jetzt auch mal mein Bruder machen. Und da wird es eben schwierig und das ist ja auch dieses People-Pleasing. Ich versuche dafür zu sorgen, dass alle zufrieden sind, dass alle auch mit mir zufrieden sind, alles haben, was sie brauchen und ich bleibt dabei sozusagen immer im Hintertreffen und sehe auch meine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr. Und dann sind wir bei diesem People-Pleasing, hängt eng mit Mental Load zusammen. Das heißt, wenn ich versuche, es allen recht zu machen, habe ich immer mehr Aufgaben auf der Liste. Ich versuche, dass es allen gut geht und ich selbst habe aber kaum noch Pausen. Und das kumuliert dann alles zusammen zu wirklich einem ganz, ganz unangenehmen Gefühl, das eben auch krank machen kann.
Ja. Was würdest du denn sagen, so innerhalb der Familie oder in, ja, sagen wir mal, in der Familienkonstellation, was sind denn da so häufigste Konflikte, die Paare oder auch die Familie, weitergehende Familie wegen Mental Load erleben? Auch wenn eigentlich alle jetzt guten Willens sind und ne, ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass man irgendwie in einer sehr traditionellen oder chauvinistischen Beziehung hängt, aber so, was sind da trotzdem Konflikte, die einfach aufgrund von Mental Load passieren?
Es sind zum einen sehr unterschiedliche Standards. Ne? Wir haben jetzt vorher auch schon über die Sozialisation gesprochen und wir haben eben, es zeigen Studien, andere Erwartungen an Frauen, auch zum Beispiel was Sauberkeit, Ordnung, Haushalt anbelangt oder wenn Frauen Kinder haben, auch Kinderbetreuung. Also Frauen, die sagen, mir ist mein Haushalt egal, es kann hier chaotisch sein oder ich mag keine Kinder, ich will keine Kinder bekommen, das wirkt irritierend. Und Frauen hören dann auch manchmal so diese Bemerkung von anderen. Das heißt, Frauen haben dann oft, nicht alle, aber viele haben dann einen hohen Anspruch und versuchen, das alles hinzubekommen. Haushalt picobello, irgendwie beruflich top. Ich gucke auch auf meinen Körper und ich versuche, alles gut hinzubekommen. Auf einem sehr hohen Standard, weil ich auch auf Social Media sehe, wow, wie machen das all die anderen tollen Performerinnen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal von heterosexuellen Beziehungen ausgehen, sagen Männer dann manchmal, wir müssen es doch alles gar nicht so perfekt machen. Ist doch gar nicht so schlimm, wenn mal die Küche schmutzig ist oder meine Güte, da machen wir den Geburtstag halt nicht so perfekt. Das sind so typische Konflikte, ja. Wie machen wir es? Wie perfekt muss es sein? Wie nachlässig ist aber vielleicht auch der Partner? Also macht so ein bisschen, ich sehe den Schmutz nicht oder ist doch gar nicht so wichtig. Also das würde ich sagen, so sind so Konfliktpotenziale. Aber natürlich auch dieses Überlastungsgefühl, ich muss mich hier um alles kümmern, ihr macht hier gar nichts. Kennt es auch von mir, wenn man so überlastet ist, dann sagt man, ihr macht nie irgendwas, ich mache immer alles. Ja, solche Wörter, die vielleicht in der Realität gar nicht so stimmen. Auf der anderen Seite haben wir dann dieses Gefühl bei Kindern, Partner, Partnerin, ich kann es dir nie recht machen, ne? Wenn ich die Spülmaschine einräume, räumst du sie wieder um. Also auch so dieses, übernehme ich Verantwortung, mikromanage ich anderen hinterher. Also da gibt's so ganz viele Muster. Und das Schöne ist für alle, die zuhören und sich da jetzt auch drin wiederfinden, das geht eben nicht nur einzelnen Menschen so, sondern ganz vielen. Also gibt's da auch wieder eine Erklärung für. Und da ist es auch gut zu verstehen, worüber ärgere ich mich oder was läuft bei uns zu Hause komisch? Warum bin ich die, die sich um alles kümmern muss und die anderen sind eher so in der Assistentenrolle? Und wie können wir das verändern? Und da steht natürlich ein großes Potenzial dahinter. Wenn wir verstehen, warum irgendwas blöd läuft, können wir es besser ändern.
Also ich sehe mich da in ganz vielen Situationen auch wieder. Und ich meine zum Beispiel bei uns, also bei uns ist halt die Situation auch, wir haben ja auch teilweise drei Kinder, mal ein Kind, wir sind so Patchwork, ne? Und häufig ist es aber so, dass quasi mein Zeitplan irgendwie alles andere vorgibt, so, ne? Und dann verstehe ich ja auch, dass dadurch natürlich einfach viel Managementarbeit an mir hängen bleibt, weil ich ja auch irgendwie den Zeitplan vorgebe. Und dann passiert es manchmal so in so Situationen, wenn ich halt auch wirklich, wenn es mir einfach zu viel ist, mein Partner das dann auch merkt und dann zum Beispiel sowas sagt, okay, sag mir einfach, was ich tun soll. So, was kann ich machen? Was soll ich tun, damit das halt besser wird für dich? Ne? Und dann habe ich aber manchmal auch das Gefühl so, okay, das bringt mir jetzt irgendwie gar nichts, weil wenn ich das dir jetzt erkläre oder dir dann irgendwie, ne, oder es gibt dann so ganz viele Aufgaben, wo ich irgendwie denke, ja, aber die kannst du ja eigentlich gar nicht für mich machen, so, weil das muss halt irgendwie aus meiner oder von meiner Person her auskommen. Wie kann man sowas lösen? Also wenn ja eigentlich auch die Bereitschaft da ist und zu sagen, okay, wie können wir uns das aufteilen? Was kann ich dir abnehmen? Aber das dann manchmal eher dazu führt, dass es einen irgendwie noch mehr stresst, weil man denkt, bis ich dir erklärt habe, habe ich es auch selbst gemacht. Weißt du, das ist so dieser klassische Gedanke irgendwie, der, glaube ich, häufig dann auch aufkommt. Wie kann man sowas lösen?
Also dieser Satz, ich mach's schnell selber, das kennen ganz viele. Und du hast diese Problematik angesprochen. Ich muss jetzt wieder Zeit investieren, um jemand anderen einzubinden. Das ist natürlich ein Zeitinvestment, muss man klar sagen. Die Frage ist nur, ob hinten raus es nicht am Ende sich wieder lohnt. Das darf auch jede Person für sich selbst bestimmen. Aber du hast was angesprochen, Patchwork-Familie ist übrigens richtig viel Mental Load. Also weil man muss ja noch mehr koordinieren. Auch die Frage, für welche Kinder bin ich wie verantwortlich? Und jetzt die Frage, wie kann man sowas lösen? Zum einen hast du auch sowas gesagt wie, sag mir, wie ich es machen soll. Also ich glaube, wichtig ist als Familie auch zu sehen, es gibt einen Unterschied zwischen mitmachen und mitdenken. Weil ich verstehe auch, dass Einkaufen beinhaltet zunächst mal, ich muss überlegen, was wir einkaufen. Das ist schon mal ein erster Arbeitsschritt. Und das zu verstehen, dass wenn wir einen Haushalt gemeinsam führen, wir zum Beispiel auch sowas anschauen, wer schreibt eigentlich die Liste? Kann es sein, dass wenn die Clarissa immer die Liste schreibt, die einfach viel zu viel im Kopf hat? Also das ist da schon mal auch ganz interessant. Und jetzt nochmal ganz konkret, gerade in einer Patchwork-Familie, aber ich glaube, das ist für die meisten Haushalte, in der nicht nur eine Person für alles zuständig ist, was übrigens auch nicht so leicht ist, günstig, sich einmal in der Woche an den Tisch zu setzen. Ich nenne es immer das Küchenmeeting und einmal die Woche zu besprechen. Auch das ist wieder ein Zeitinvestment, ganz klar, aber es sollte auch nicht länger als 15 Minuten gehen, aber dann eben zusammen zu schauen, wie sieht die nächste Woche aus? Was sind da für Termine? Was muss erledigt werden? Wer kümmert sich? Und dann eben nicht nur, wer geht einkaufen mit Clarissas Liste, sondern wer schreibt die Liste? Mhm. Und Clarissa, was dir wahrscheinlich im Kopf rumgeht und vielen anderen auch, oh Gott, die Liste wird unvollständig sein. Also dieses, wenn ich was abgebe, dann wird's nicht gescheit gemacht und mache ich es dann vielleicht doch lieber selber. Den Gedanken, der ist ja total nachvollziehbar, weil die geübten Alltagsmanagerinnen und Manager, die jetzt zuhören, wissen, dass sie einfach besser sind. Aber diese Kompetenz zu stärken, auch bei den anderen, ist total gewinnbringend. Es geht vielleicht auch zunächst mal schief oder jemand macht einen Fehler und vergisst die wichtige Milch und das Brot. Aber genau diese Fehlerkultur braucht es auch ein Stück weit, um besser zu werden. Ja, also wenn eine Person so für alles zuständig ist und belastet ist, dann ist es wirklich sinnvoll zu gucken, wie können wir diese Last besser aufteilen? Wie können wir einen Weg finden? Da geht auch mal was schief. Wichtig ist aber, dass vor allem alle an Bord sind und zusammen am Tisch sitzen und jeder und jede sich da auch mit einbringen darf. Also zum Beispiel, ich hätte gern das zum Einkaufen, ich hätte gern jenes. Lass uns doch den Termin am Mittwoch verschieben, das wird alles zu viel. Also sowas abzusprechen hilft Familien sehr und für die besonders belastete Person mit dem Mental Load hilft es langfristig.
Mhm. Ja, ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass das langfristig total gut ist. Und du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Was ich zum Beispiel auch regelmäßig mache, ist auch dieses Selbstkritische auf mich gucken, ne? Zu sagen, okay, nur weil ich jetzt denke, dass so wie ich es mache, irgendwie das richtig ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es so sein muss. Also blöd gesagt, sich da auch ein Stück weit nicht ganz so wichtig zu nehmen, ist, glaube ich, super, super wichtig, ne, um eben auch besser loslassen zu können. Das kann ja auch total krankhaft sein. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich diesen Perfektionismus teilweise wirklich irgendwie über Bord geworfen habe und gedacht habe, so, ja, mein Gott, dann hast du jetzt irgendwie das Klopapier vergessen. Ja, dann ist es halt so. Ne? Dann müssen wir uns jetzt halt mal irgendwie einen Tag noch mit Servietten den Po abwischen und dann fahren wir wieder los und kaufen halt nochmal Klopapier. Also da bin ich wirklich mittlerweile so, dass ich mich sehr entspannt habe bei so Kleinigkeiten, dass, oder auch wenn ich in Urlaub fahre, ne, dann denke ich mir so, okay, gut, was sind die wichtigsten Sachen, die wir mitnehmen müssen? Und ganz ehrlich, ja mein Gott, wenn wir dann was vergessen haben, dann kaufen wir das da halt irgendwo ein, ne, oder laufen dann in die nächste Drogerie oder in den Supermarkt oder im Zweifel an die Tankstelle und besorgen das dann noch. Ich glaube, das hilft auch total. So einfach, mir hilft das total, noch einfach zu sagen, ja, dann ist es halt so.
Ja, absolut. Deshalb, also dieses vom Goldstandard in den Bronzestandard oder 80% reichen, ist ein wichtiger Faktor. Und es braucht aber wie auf einer Waage, die so aus der Balance geraten ist, zwei Bewegungen. Also zum einen vielleicht auch gerade bei vielen Frauen so dieses Hinterfragen, wie hoch ist mein Anspruch, wo ist er vielleicht auch zu hoch. Unser Anspruch an Sauberkeit ist ja immer für uns der normale Standard, aber es ist ja nur unsere Sicht der Dinge. Trotzdem braucht es auf der anderen Seite auch eine Bewegung, ja, ob das Kinder sind, Partner, Partnerin, es braucht schon auch so dieses, die Haushaltsmanagerin, die so überlastet ist, die braucht wirklich eine Teilung der Arbeit, das bedeutet auch eine Verantwortungsübernahme bei den anderen. Weil natürlich diejenigen, die so einen hohen Anspruch haben, immer Sorge tragen, dass es den anderen allen egal ist. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn es schmutzig ist. Mein Gott, wenn die Kinder mal kein Brot in der Brotdose haben, sich da irgendwie einzupegeln. Das ist so eine gute Sache. Auch die Kinder mit einzubeziehen übrigens, dass die im Alter entsprechend Verantwortung übernehmen und dass man auch diese ganze Alltagsorganisation und auch diese emotionale Arbeit nicht abtut als etwas, was nicht wichtig ist, sondern im Gegenteil. Ne? Das ist im Prinzip, das macht unseren Alltag erst möglich. Das heißt, es ist super wichtig. Wir müssen das alles nicht hundertprozentig schaffen, aber es ist wichtig, dass die Kinder Schulhefte haben, es ist wichtig, dass Toilettenpapier irgendwann da ist, weil immer wenn das alles fehlt, wird es am Ende noch stressiger. Ja, und zum Beispiel beim Thema emotionale Arbeit, Elfenarbeit, sag mal so, wenn wir jetzt gerade beim Thema Kinder sind, Kindergeburtstagsparty, wie professionell, toll, perfekt, mit Motto und allem drum und dran muss die sein. Das sind dann zum Beispiel oft Sachen, die man auch am Küchentisch zusammen besprechen kann. Und dann merkt man, wow, wir können es uns auch viel, viel leichter machen. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Okay, sagen wir mal jetzt, bin ich eine Person, ist jetzt ja egal, ob weiblich oder männlich, ne, bin mir sicher, geht auch in die andere Richtung. Aber nehmen wir mal an, ich habe das jetzt für mich erkannt. Ich habe Mental Load, es geht mir nicht gut. Ich fühle mich nicht gut, es ist ungesund. Und ich traue mich aber nicht so richtig, das jetzt zu verändern, oder vielleicht weiß ich auch nicht so richtig, wie kann ich es verändern? Was würdest du dieser Person raten? Oder gibt es vielleicht auch so ein kleines 7-Tage-Experiment vielleicht, das jeder Hörerin und Hörer ausprobieren kann, ohne jetzt das Leben komplett umzukrempeln oder eine Grundsatzdiskussion zu starten?
Also ganz wichtig ist, glaube ich, für sich selbst diese eigene Arbeit und das, was diejenige Person alles schafft, mal sichtbar zu machen. Also es ist immer leichter, sich zu verändern als andere, auch wenn das schon schwer ist. Deshalb, ein guter Ratschlag ist, sich abends mal eine sogenannte Tada-Liste zu schreiben. Also Tada. Was habe ich alles geschafft? Wow.
Ja, cool.
Also die To-Do-Liste sagt uns ja abends oft, ja, hier sind noch 7 Sachen nicht erledigt worden, Mist. Um mehr zu sagen, was habe ich denn heute alles gemacht? Also sich das wirklich mal sichtbar zu machen, 2-3 Minuten in ein Tagebuch oder auf einen Zettel zu schreiben, dass wir auch uns selbst gegenüber diese Wertschätzung entgegenbringen. Ja, also was auch ein Tipp sein kann, weil wenn wir gerade vom People-Pleasing sprechen, viel emotionale Arbeit, wir selbst kommen immer zu kurz. Den jeden Tag zu Beginn, wenn wir bei unserem 7-Tage-Experiment sind, fangen wir mal morgens an, immer zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Ja, also was brauche ich gerade? Und ich weiß, man braucht oft eine lange Pause, am besten einen Urlaub, am besten Wellness-Urlaub, aber klar, ist eben sehr oft einfach gar nicht drin. Was brauche ich gerade? Brauche ich mal 5 Minuten Ruhe? Brauche ich mal einen starken Kaffee? Ganz viele Menschen im Stress mit Mental Load, mit viel Sorgeverantwortung, die gehen oft gar nicht auf die Toilette, weil sie so gefühlt gar keine Zeit dazu haben. Da ist ganz wichtig, so diese Sichtweise, die anderen brauchen mich dringend. Also im Prinzip ist es lebensnotwendig, dass ich mich an die erste Stelle setze. Das ist oft schon ganz, ganz schwer. Also das ist wirklich auch ein Prozess. Aber wir sagen mal das 7-Tage-Experiment. Ich fange jeden Morgen mit der einfachen Frage an, wie geht's mir eigentlich? Ich mache über den Tag immer mal so ganz kleine Päuschen, am besten mit dem Handy-Timer, und man fängt ruhig in kleinen Etappen an. 2 Minütchen, wo ich mal einfach kurz meine Schultern kreise. Und dann beschließe ich den Tag mit einer Tada-Liste. Das mache ich mal so 7 Tage. Das wird den Mental Load nicht großartig minimieren, weil der Stress ist da und die Aufgaben müssen erledigt werden. Aber das ist schon mal so ein erster, niedrigschwelliger Tipp. Und wenn es jetzt aber auch um die anderen geht, weil das Problem ist ja nicht nur, dass ich Druck habe und viel zu viel zu tun, sondern es sind ja auch andere, die möglicherweise gar nicht sehen, was zu erledigen ist, die meine Arbeit nicht sehen. An was denke ich eigentlich alles? Auch diese emotionale Arbeit sichtbar zu machen. Ich mache mir Gedanken um meine Eltern oder meine Kinder. Ja, ich habe einen Konflikt angesprochen. Ich habe heute Abend eine Kerze angezündet und Musik angemacht, damit wir hier ein schönes Abendessen haben. Sowas mal aufzuschreiben. Und alles mal in die Küchenwand zu hängen. Also diese viele Aufgaben sichtbar zu machen. Und da dürfen natürlich die anderen auch ihre Aufgaben sichtbar machen, ja. Und wenn ich diese Arbeit schon mal sichtbar habe, und ich weiß, auch das kostet natürlich Kraft, und ich muss immer gucken, habe ich die gerade oder reicht es mir gerade einfach nur einen Podcast anzuhören und dann erstmal das zu reflektieren.
Ist aber auch okay.
Ist auch in Ordnung, genau. Ja. Also immer das, was gerade möglich ist. Und für manche ist aber sogar noch mehr möglich. Und dann wirklich im nächsten Schritt mal zu sagen, am Sonntag machen wir mal dieses Küchenmeeting. Wir gucken uns mal unsere ganzen gelben Zettel an und schauen mal, ob wir manche Dinge nicht umverteilen können. Und da geht es nicht um 50-50 oder absolute Gerechtigkeit. Das ist überhaupt nicht der Maßstab. Manche Menschen mit Mental Load, denen hilft es zum Beispiel schon, dass jemand anderes den Müll rausbringt oder morgens Brotboxen füllt. Es können manchmal Kleinigkeiten sein. Ja, das wäre so ein erstes kleines 7-Tage-Experiment. Und ich weiß aber, manche Menschen schaffen aktuell vielleicht nur den ersten Schritt. Ich frage mich mal jeden Morgen, wie geht's mir? Und selbst wenn ich da 7 Tage am Stück sage, mir geht's nicht gut, ich bin gestresst, ist es ein erster Blick, wie geht's mir? Eine Wahrnehmung. Und auch zu sagen, oh wow, ich bin jetzt 7 Tage am Stück gestresst. Das ist echt krass. Und dann brauche ich vielleicht Hilfe. Ich gehe zu meiner Hausärztin oder ich gehe zu einer elterlichen Beratungsstelle oder ich spreche mal mit Freundinnen und Freunden drüber. Ne? Also das wäre auch noch so etwas. Und deshalb braucht auch jede Person mit Mental Load ihren eigenen Weg. Und jeder hat so ein Stück weit Kraft noch übrig. Bei manchen ist es mehr, da kann man mehr verändern. Bei manchen ist es ganz, ganz wenig, ist kaum noch was vorhanden. Aber vielleicht so als kleine mutmachende Geschichte. Eine alleinerziehende Mutter hat mir in einem Vortrag mal gesagt, sie hat jeden Tag einen Satz aufgeschrieben. Nur einen. Was war heute? Gut, schlecht oder wie geht's mir? Und dann hat sie im Nachgang gesehen, oh wow, mein Leben ist ganz schön toll und ich schaffe ganz schön viel und manche Schwierigkeiten sind leichter geworden. Also auch sowas kann helfen. Und trotzdem möchte ich hier nochmal ganz wirklich stark betonen, wir dürfen diese mentale Belastung nicht den Leuten die Schuhe schieben, sondern wir müssen natürlich auch strukturell was verändern, weil wir es nicht individualisieren dürfen. Sonst denkt wieder jeder und jede, die jetzt zuhört, oh Gott, jetzt muss ich das alles selber lösen. Und wir brauchen da schon strukturelle Veränderungen und mehr Aufmerksamkeit für emotionale Gesundheit. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dazu zu fügen, wenn ich nach Tipps gefragt werde. Ich habe da einen riesen Werkzeugkoffer und möchte aber trotzdem immer betonen, es ist wichtig, dass wir es nicht zu sehr individualisieren.
Ja, und du hast vorhin auch ganz kurz das angerissen, aber das würde ich hier an der Stelle auch nochmal sagen, was Social Media auch gerade echt da noch, sag ich mal, Öl ins Feuer kippt. Also man kennt das ja auch so von dieser Verschiebung der Wahrnehmung. Keine Ahnung, wenn ich unglücklicher Single bin, dann sehe ich überall Paare. Wenn ich gerne Single wäre, sehe ich überall tolle Singles, die irgendwie einen Kaffee trinken. Und man sieht ja irgendwie immer so gerade das, wonach man sich sehnt. Und da ist Social Media ganz, ganz furchtbar, weil ich glaube, dass das halt oft nochmal richtig, richtig dazu beiträgt, dass man sich halt schämt, dass man es auch gar nicht anspricht, dass man irgendwie denkt, gut, ich muss das ja irgendwie hinkriegen, die kriegen es ja auch alle hin, guck dir die Wohnung an und dann haben die hier noch Zeit und machen noch Sport und gehen noch Wellness machen und gehen dann noch mit ihren Freundinnen Kaffee trinken und ihre Kinder sind perfekt angezogen und weißt du so und können alles und können irgendwie mit 3 schon Malaufgaben. I don't know. So, also es ist halt natürlich irgendwie super toxisch auch da zu gucken, dass man sich da vielleicht auch eine Pause gibt, ne? Oder man kann das ja auch einstellen teilweise, dass man einfach mal ein paar Filter, persönliche Filter angeht, dass man gewisse Sachen einfach nicht mehr sieht oder sogar in andere Bubbles geht, weil auch da muss man sagen, gibt es mittlerweile ja auch viel in die Gegenbewegung, ne? Also dass da halt auch tolle Frauen häufig ja auch zeigen, so nee, übrigens ein Haus mit 5 Kindern oder 3 Kindern kann auch so aussehen und dann so völliger Chaos und ganz viel Wäschekörbe bis unter die Decke und so. Ich meine, das tut ja dann auch gut, aber ich glaube, dass man das heutzutage ja wirklich nicht außer Acht lassen kann, was jetzt Mental Load noch angeht, ja. Dass man sich das auch genau anguckt. Was konsumiere ich da eigentlich, ne? Und was ziehe ich mir da rein? Und womit vergleiche ich mich auch den ganzen Tag?
Ja, ich habe in meinem neuen Buch, Ich bin nicht eure Feelgood-Managerin, beschrieben, dass ich das selbst von mir kenne. Ich halt Vorträge, ich beschäftige mich mit Stereotypen. Ich warne vor dieser Treadwife-Bewegung, ja. Also ich weiß die Theorie. Und trotzdem kriege ich in meinen Feed reingespült so eine traditionelle Mutter und Hausfrau, die Sauerteig für die ganze Familie backt, ja. Und ich weiß ja, dass es ein sehr konservatives Bild, es setzt Frauen unter Druck, es schließt Männer aus. Also problematisch bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem denke ich, Sauerteigbrot. Ja, ist, also selbst wenn wir das, selbst wenn wir das wissen und reflektieren, unser Gehirn merkt sich Bilder, die gerade bei uns Frauen so einen Anklang finden, weil wir ja trotzdem aufgewachsen sind mit diesem Ideal, diesem Frauenideal. Und wenn wir auch wir beide hier sitzen und denken, wollen wir gar nicht sein. Ich möchte nicht die Hausfrau sein, die meine Großmutter in Westdeutschland war, in den 40er, 50er Jahren, weil ich auch weiß, wie problematisch und krankmachend das ist. Und trotzdem denke ich, backen, dekorieren, für was Tolles zu essen sorgen, hier ein Kind, da den Hund, ja, große Familie. Irgendwie kriege ich diese Bilder nicht ganz aus meinem Hinterstübchen und dann finden die Anklang in diesen Treadwives oder es geht nicht nur um Mutterschaft, in wunderschön dekorierten Zuhause, in Frauen, die tolle Klamotten anhaben, die immer super aussehen, ja. Und dann genau wie du gesagt hast, setzt uns das unter Druck, selbst wenn hier Mental Load Expertin, ich in der Theorie weiß, wie schwer es ist. Und genau wie du gesagt hast, darüber zu sprechen, auch dieser Druck, der manchmal auch von einer Nachbarin kommt oder einer Freundin, die das gar nicht beabsichtigt. Dieses, wie macht's die andere? Oh, bei der sieht's immer besser aus. Bei mir ist so chaotisch oder sie hat mehr eine größere Karriere als ich. Das ist für Frauen ein großes Problem und darüber zu reden ist ganz, ganz wichtig. Und wie du auch gesagt hast, zu gucken, wo setzt mich was unter Druck und wo grenze ich mich davon ab? Weil es halt doch krank machen kann. Selbst wenn wir diese Bilder kennen, hängt uns aus dem Hals raus, Treadwife hier und Treadwife da. Und trotzdem beeindruckt es mich und deshalb diese Kanäle wirklich deabonnieren und wie du sagst, vielleicht auch Kanäle abonnieren, die die Realität zeigen oder die feministisch unterwegs sind, die mich als Frau bestärken, Grenzen zu setzen und nicht noch weitere Grenzen öffnen und noch auf Ideen kommen, noch eine pompösere Kindergeburtstagsveranstaltung zu planen oder auf so einen Trend gerade jeden Tag Sport zu machen, ständig die Yogamatte auszurollen, Matcha Latte in der Hand und Protein essen. Das ist am Ende super viel Zeit. Und es fühlt sich dann schlecht an, es nicht zu tun. Aber es ist völlig normal, weil wir das alles gar nicht schaffen. Und diese Social-Media-Welt natürlich auch nach ganz anderen Maßstäben funktioniert als unser richtiges, wirkliches Leben. Ja, da ist keine Ringlampe, da ist keiner, der diese ganzen Videos finanziert mit Werbung und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den vor allem Frauen kennen, weil wie gesagt, es bringt in uns etwas zum Klingen, wenn da jemand so einen tollen Sauerteig kredenzt. Ja, und wir wissen aber zeitgleich, es ist einfach super viel Arbeit und ich habe überhaupt gar keinen Bock, da jeden Tag die Finger in so einen klebrigen Teig zu hängen.
Ja, voll. Also genau dieses Romantisieren, da muss man ja wirklich aufpassen, ne? Weil im Endeffekt steckt ja viel, viel mehr dahinter. Mhm. Ich würde aber gerne noch zum Abschluss einen Punkt ansprechen, weil wir jetzt natürlich viel so auch über diese Elfenarbeit und auch viel zu Hause und natürlich auch im familiären Kontext. Ich meine, eine Sache, die sich ja zum Glück auch verändert hat und zum Positiven auch für viele Frauen ist natürlich trotzdem, dass sie jetzt auch natürlich Karriere machen können, dass sie auch Selbstbestätigung im Job und so weiter finden. Aber wie sieht es denn da aus mit Mental Load, wenn wir jetzt in die Arbeitswelt gucken, im Job gucken, gerade eben auch bei Frauen in Organisationen? Wie siehst du das da, was auch Female People Pleasing angeht? Ist es einfach ein Bereich, auf den sich das jetzt auch weiter erstreckt oder ist das eine Veränderung oder ist das anders aufgestellt?
Also es gibt es tatsächlich auch und deshalb spreche ich auch in meinen Vorträgen oder auch im Buch viel über Mental Load, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Zum einen gibt es Studien, die zeigen, dass gerade Frauen in der Erwerbsarbeitswelt vor allem diese Aufgaben auf dem Schreibtisch haben oder am Arbeitsplatz arbeiten ja auch nicht alle an einem Schreibtisch, die so fürsorglich in den Fürsorglichkeitsbereich fallen. Ich sag mal sowas wie Geschenke für den Kollegen besorgen, Geld einsammeln für jemanden, der in Elternzeit geht, das Büro gemütlich machen oder eben den Arbeitsplatz, eine Betriebsfeier organisieren, für gute Laune sorgen, mit neuen Kollegen, Kolleginnen sprechen. Wir erwarten das eher von Frauen. Ja, auch wir Frauen erwarten es eher von Frauen. Es geht also nicht irgendwie per se von Männern aus. Das bedeutet, dass Frauen oft diese Aufgaben auf dem Tisch haben, für die sie nicht bezahlt oder die sie nicht bewertet werden. Das fehlt ihnen dann an Zeit für die Aufgaben, für die sie bewertet und bezahlt werden. Das heißt, es ist so eine Art Zeitsteuer, die Frauen auch am Arbeitsplatz bezahlen, weil sie dann eben, jede kennt vielleicht, so dieses ätzende Geld einsammeln, ist halt dann wieder mit viel Aufwand verbunden. Und deshalb gibt es dieses Mental Load auch am Arbeitsplatz, auch so dieses Gefühl, wieder die Feel-Good-Managerin zu sein. Und was ich schon auch in meinen Workshops und Vorträgen oft erlebe, dass so Frauen sagen, ja, aber in meinem beruflichen Team sind die anderen auch alle mega gestresst. Und dann nehme ich dem Kollegen oder der Kollegin halt doch nochmal die Aufgabe ab. Und wenn man dann fragt, wie ist denn bei dir, bist du auch gestresst? Oh ja, super gestresst. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit all der Arbeit, aber ich kann ja mein Team nicht im Stich lassen. Ja, typisches People-Pleasing-Muster, dass wir als Frauen, aber ich möchte es immer noch betonen, auch Männer dürfen sich da durchaus drin wiedererkennen, aber man nimmt den anderen die Aufgaben ab, obwohl man selbst am Limit ist. Ja, so ein ganz typisches Muster. Ich kann doch mein Team nicht im Stich lassen. Was denken die anderen, wenn ich sage, stopp, nein? Irgendwie die Kollegin, die gerade kranke Eltern hat, der kann ich doch diese Aufgabe nicht, ich kann nicht ablehnen, dass ich die übernehme für sie. Dann nehme ich die auch noch. Und hier noch von dem Kollegen, der auch gerade nicht so viel Power hat, ne? Und ich bin total überlastet. Das ist so ein typisches Muster, das auch sehr schnell in Burnout führen kann. Und da ist, glaube ich, auch mal ganz hilfreich, sich diese Muster bewusst zu machen, auch zu überlegen, was wäre denn der Worst Case, wenn ich jetzt auch noch ausfalle und dann wirklich zu sagen, für mein Team kümmere ich mich am besten jetzt um mich und sage, nein, ich mache jetzt Feierabend, weil dass ich jetzt noch weiter arbeiten kann, ist für das Team wirklich super wichtig. Aber das kann ich eben nur, wenn ich jetzt nicht auch in diese Burnout-Falle rutsche. Wir haben dieses Thema Mental Load, Feel-Good-Managerin oder auch Feel-Good-Manager tatsächlich auch am Arbeitsplatz, auch besonders viele Frauen, die betroffen sind. Aber natürlich auch Männer, die dieses Phänomen kennen. Es beschränkt sich also nicht nur auf das Private. Und im Prinzip können wir das in allen Bereichen sehen. Freundes- und Familienkreis, berufliche Zusammenkünfte, Vereine. Es gibt da oft Menschen, die viel Verantwortung übernehmen und dann schnell belastet sind. Und es lohnt sich, überall, wo Menschen zusammenkommen, mal zu gucken, wer kümmert sich, wem ist es zu viel, wie können wir uns absprechen. Also wie können wir dafür sorgen, dass wir gut miteinander arbeiten und dass auch diese unsichtbare Arbeit möglichst gerecht verteilt ist. Also ich glaube, es lohnt sich darüber, überall in allen Bereichen zu reden. Und vor allem liegt mir natürlich am Herzen, dass strukturell dadurch Frauen extrem benachteiligt werden, dass ihnen oft die Zeit fehlt für sich selbst oder auch ihre eigenen Ambitionen, weil sie sich eben Sorgen kümmern und die Feel-Good-Managerin für alle sind.
Und gerade wenn wir da auch jetzt in der beruflichen Welt nochmal strukturell drauf gucken, gibt es dann vielleicht auch irgendwas, was Arbeitgebende machen können. Also man kennt es ja vielleicht auch in manchen Startups oder auch in internationalen Unternehmen gibt es ja tatsächlich schon oftmals die Jobbezeichnung Feel Good Manager, also dass da wirklich auch jemand ist, der dafür bezahlt wird, sich genau um solche Sachen zu kümmern. Wäre das jetzt sowas, wo du sagen könntest, ja, das könnte ja eigentlich mal jedes mittelgroßes, kleines bis großes Unternehmen überlegen oder also, dass man auch so ein bisschen die Verantwortung aus jedem Einzelnen auch ein bisschen rausnimmt.
Absolut. Also deshalb braucht es strukturelle Veränderungen. Und genau wie du sagst, Unternehmen, Arbeitgebende, dass die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden nicht total belastet sind? Ich meine, das ist auch geldmäßig super sinnvoll, weil ich, also was Burnout kostet, das sind horrende Zahlen. Mhm. Deshalb ist es wirklich clever, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Die Berufsbezeichnung oder auch die Rolle des Feel-Good-Managers, der Feel-Good-Managerin, ich finde es an sich nicht schlecht, denn tatsächlich wird dann genau diese wichtige, essentielle Arbeit bewertet und vor allem bezahlt und wird nicht einfach unsichtbar und unbezahlt irgendjemand, im Zweifel halt irgendeiner Frau, so untergeschoben. Ganz wichtig wäre mir bei diesem Thema Feel-Good-Manager und Feel-Good-Managerin, dass das wieder nicht nur Frauen machen, sonst irgendwie kommen wir auch nicht weiter. Ich würde sogar sagen, das wäre wirklich toll, wenn das insbesondere Männer machen. Männer, dass wir Männern mehr Verantwortung in diesem Bereich geben, ihnen das auch zutrauen. Denn Männer können ganz wunderbar auch Gefühle managen, Atmosphäre spüren, beruflich bezahlt darauf eingehen, aber natürlich auch im Privaten. Auch wichtig ist eben, dass wir diese emotionale Arbeit sichtbar machen, sie auch wertschätzen und dann gucken, ist die bei uns vielleicht sehr stereotyp, sehr geschlechterungerecht verteilt. Und deshalb also auch Unternehmen, die sich überhaupt mit Stereotypen, Vorurteilen beschäftigen. Ja, wen stelle ich ein? Was habe ich da für Gedanken im Kopf? Wem übergebe ich eine fürsorgliche Aufgabe? Oh, ganz automatisch einer Frau, das war mir gar nicht bewusst. Das ist natürlich etwas, was viel struktureller hilft, als wenn wir natürlich jetzt jeder wieder einzeln für sich so im eigenen kleineren Raum so gefühlt dafür kämpfen. Das ist immer gut. Ich finde das auch so Mikrofeminismus, aber es darf eben, wie wir jetzt auch schon öfters zusammen beschlossen haben, nicht der einzelnen Person so in die Schuhe geschoben werden. Deshalb in Schulen was verändern, in Institutionen, Arbeitgebende, die sich damit beschäftigen. Das, denke ich, ist ganz durchaus wichtig. Und vor allem, dass die Politik sich dieses Thema auf die Fahnen schreibt. Auch gerade bei dieser Teilzeit-Vollzeit-Debatte, da denke ich immer, das ist irgendwie noch gar nicht angekommen, dass das uns wieder in traditionelle Rollenaufteilungen führt, zwangsläufig. Und dass das nicht gut ist für alle Menschen. Und da wünsche ich mir mehr Sensibilität. Und da haben wir in skandinavischen Ländern schon sehr viel mehr Sichtbarkeit für dieses Thema. Und da denke ich oft, schau doch da mal hin. Und das ist wirklich weniger mentale Belastung, auch gerade bei Eltern oder Menschen mit Fürsorgeverantwortung, weil es da zum Beispiel auch in der Arbeitswelt keine Meetings um 16, 17 Uhr gibt, weil klar ist, da müssen viele Menschen zu Hause sein, die wollen und müssen sich kümmern.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist so gar nicht in den Niederlanden, oder ich weiß nicht, ob es jetzt Niederlande ist, auf jeden Fall auch ein skandinavisches Land, wo tatsächlich durch alle gesellschaftliche Schichten es Pflicht ist, dass auch Väter, glaube ich, für 6 Monate oder so in Elternzeit gehen. Also egal in welchem Job, egal in welcher Beruf, ne, dass das einfach Pflicht ist, dass die Väter 6 Monate nehmen und so weiter. Das, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, das ist eigentlich total großartig, weil ich glaube, dass es halt, sage ich mal, jetzt so im akademischen Bereich sicherlich auch häufiger der Fall ist, dass die Väter auch in Elternzeit gehen und so, aber in anderen Schichten ist es vielleicht noch gar nicht angekommen so und dadurch ja macht man das ja automatisch, ne, weil einfach jeder in Elternzeit geht und sowas wäre ja auch eine Idee, auch überhaupt an diese strukturellen Rollenbilder ranzugehen.
Ja, und dann auch natürlich Menschen zu unterstützen, für die so eine geteilte Elternzeit vielleicht vom Gehalt her nicht so möglich ist, dann da vielleicht aufzustocken, weil genau, wenn nur die oberen Gehaltsschichten in der Lage sind, sich Elternzeiten zu teilen, ist auch wieder ungerecht. Insofern finde ich auch, das muss einfach ja politisch gewollt sein und da gibt es auch gewisse Hebel. Man muss das Thema halt ganz oben auf die Agenda setzen, man muss das Geld investieren, man muss Eltern unterstützen und da sehe ich gerade auch manchmal so ein, ach, da wird es alles irgendwie noch ganz schön haarig.
Ja, aber gut. Ich glaube, das Wichtigste, was wir hier wirklich nochmal betonen sollten, ist, dass einfach Mental Load und auch in Kombination mit People Pleasing, besonders Female People Pleasing, ist eine Gefährdung für die Gesundheit, wenn es eben langfristig dieses Stresslevel, diese Stresshormone hochgehalten werden, ne, dann gibt es eben viele mögliche schwere Erkrankungen, auch psychische sowie auch körperliche. Was würdest du denn sagen, so zum Abschluss, was hat sich bei dir persönlich am meisten verändert, seit du Mental Load bewusst anders angehst und was kannst du daraus auch einfach wirklich an jede und jeden hier irgendwie weitergeben, um einfach nochmal wirklich diese Wichtigkeit der Verbindung von Mental Load und Gesundheit, ja, die richtige Aufmerksamkeit zu geben?
Also bei mir hat sich schon verändert, dass ich viel empathischer mit mir selber bin. Also dass ich diese Belastung, die ich ja natürlich selber auch manchmal spüre, dass ich die wahrnehme und dann sofort gucke, was kann ich jetzt tun, damit ich mehr Luft habe. Ne? Kann ich andere Leute um Hilfe bitten? Wo können wir zusammen gemeinsam Aufgaben reduzieren oder wo auslagern, was auch immer, dass es wirklich weniger wird. Ich habe auch, das liegt vielleicht auch am Alter, ne, wenn ich mir überlege, was ich als Mutter vor 10, 12, 13 Jahren alles gemacht habe, performt an der Nähmaschine, noch ein Höschen genäht. Das sind alles Dinge, die mache ich wirklich nicht mehr ganz konkret. Ich habe die Nähmaschine aussortiert. Es gibt Dinge, die ich nicht mehr selber backe. Also das sind auch so Sachen, wo ich mich wirklich von manchen Dingen verabschiedet habe. Ich habe da auch manchmal ein schlechtes Gewissen, aber hinterfragt es dann. Ist es jetzt vielleicht besser, noch den Kuchen zu backen oder dass meine Kinder eine Mama haben, die abends noch entspannt eine Runde in ihr Buch schaut? Also sowas habe ich schon verändert. Ich habe natürlich auch ein Unterstützungssystem. Es ist auch so eine Frage der Möglichkeiten. Was kann ich alles verändern? Aber das ist in den letzten Jahren schon aufgekommen. Und ich habe schon trotzdem durch meinen Beruf, ich habe damit jeden Tag zu tun, in Vorträgen über Instagram und so. Ich habe schon auch spüren großen Schmerz, weil eben so viele Menschen wenig verändern können. Und viele Frauen das Gefühl haben, oh, ich kann gar nicht, ne, weil ich vielleicht die Mittel außen nicht habe oder weil ich selber einfach damit gar nicht leben kann, wenn ich mal weniger mache. Ne? Insofern wäre jetzt auch so mein Appell wirklich, wir müssen die Strukturen ändern, damit jeder Mensch auch für sich was verändern kann. Und ich möchte aber, und so habe ich auch mein neues Buch geschrieben, so in die Richtung, Frauen wirklich Mut machen, diesen Weg zu gehen. Ich bin nicht mehr für alles zuständig. Ne? Ich lasse hier mal eine Lücke, ich mache da mal weniger. Das muss auch nicht immer schwarz-weiß, ganz oder gar nicht sein, sondern ich kann auch mal so Graustufen wählen. Ja, ich mache jetzt vielleicht folgende Aufgabe zu 80% und übe mal so ein bisschen weniger zu tun, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann auch eben gemeinsam auf die Straße zu gehen, für Geschlechtergerechtigkeit, für Equal Care einzustehen, auch dann für die nächste Generation an jungen Menschen. Ja, also ich von Tag zu Tag, an dem ich mich mit diesem Thema beschäftige, wird mir klarer, wie wichtig es ist und ja, dass es ein Zwischenspiel ist aus, was kann ich selbst verändern, wo kann ich für mich so ein paar kleine Schritte anders gehen, aber wo muss ich vor allem gesellschaftlich was verändern und wo können sich Frauen auch zusammentun und sich gegenseitig darin bestärken, weniger von sich und mehr von anderen zu erwarten.
Ja, ich finde, das war das perfekte Abschlusswort. Vielen Dank, liebe Laura. Ich fand es mega empowernd und ich kann mich dem nur anschließen. Liebe Frauen, liebe Mädels da draußen, ne, Mut zur Lücke steht für euch ein und ich glaube auch ganz fest dran, dass es super wichtig ist, dass wir für uns einstehen und uns unterstützen und nur so auch tatsächlich Veränderung schaffen. Und ich meine, es geht halt auch um unsere Gesundheit, ne? Es ist halt nicht nur, weil irgendwie wir mehr Freizeit wollen und mal, weiß ich nicht, das ist ja Quatsch, sondern es geht wirklich ja auch um unsere Gesundheit. Und wie du sagst, wenn es uns nicht gut geht, dann können wir auch irgendwann nicht mehr für andere da sein. Und das müssen wir uns, glaube ich, ganz, ganz doll bewusst machen. Hoffentlich hat diese Folge geholfen und natürlich auch dein Buch. Da wünsche ich ganz, ganz vielen, dass sie es lesen und sich das ganz doll ans Herz legen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Laura. Das war wirklich sehr empowernd, sehr sympathisch und sehr leidenschaftlich.
Danke, Clarissa. Das fand ich auch.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Die gibt's in 2 Wochen und da geht es um unsichtbare Superhelden auf unserem Teller. Es geht um sekundäre Pflanzenstoffe. Was genau sich dahinter verbirgt und auch hinter dem Begriff Buntessen, wie viel wir davon wirklich brauchen, ohne dass wir unser ganzes Leben umkrempeln, darüber spreche ich mit einer Expertin. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Professorin für Ernährung und Immunsystem und beschäftigt sich in Forschung und Lehre intensiv mit bioaktiven Pflanzenstoffen und wie sie sich auf unsere Gesundheit auswirken. Dr. Annika Wagner wird dann hier dabei sein und ich hoffe natürlich, ihr auch. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören könnt ihr uns folgen bei Instagram, bei Facebook oder auch einfach auf vital.de gehen. Außerdem könnt ihr wie immer ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.